WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin.
Hallo André.
Hallo Kevin, schön dich zu sprechen.
Schön auch dich zu sprechen, gerade weil es ja jetzt auch ein bisschen wärmer wird. Ist ja richtig frühlingshaft draußen, oder?
Ist zwar jetzt schon dunkel, aber es war heute sehr frühlingshaft, da stimme ich dir zu.
Ja, also ich finde es immer gut, wenn man schon so in Pulli rausgehen kann, finde ich immer gut. Das motiviert mich.
Gerade auch wenn die Abende ein bisschen länger sind und man nicht um 17 Uhr schon denkt, oh, Tag ist rum. Jetzt schlafen.
Ja, finde ich auch besser. Ja, aber was wollen wir heute sprechen?
Ja, wir haben ChatGPT gefragt, beziehungsweise du hast ChatGPT gefragt. Ne? Und eine
das
Idee war...
Das für die Unkreativen. Kann ich nur empfehlen.
Für die Unkreativen. Ja, wir schieben ja immer noch die Signal-Folge so ein bisschen vor. Ach, Signal sag ich schon. State-Management-Store-Folge vor uns her. Wir planen sie ja immer wieder. Wir haben sie noch nicht gemacht. Jetzt schieben wir etwas Leichtgewichtigeres ein, wie hat ChatGPT das genannt, Schwelgen in der Vergangenheit, was es damals so gab. Irgendwie so, fand ich.
Nostalgie-Ecke hat ChatGPT
das genannt. Nostalgie-Ecke machen wir. Aber damit wir auch irgendwas Wertvolles übertragen, weil das ist ja nun alles Geschichte und hat jetzt vielleicht wenig Bezug auf die aktuelle Zeit, haben wir gesagt, eine ganz kleine News-Sektion so vorab, haben wir auch noch nie gemacht, ne? Entweder haben wir uns direkt mit dem Thema befasst oder halt gar nicht. Aber das Ding ist, wenn es rauskommt, ist es wahrscheinlich schon ein bisschen alt. Angular 19.2 ist raus. Und es gibt noch eine neue Resource API. Es gibt ja schon die Resource API selbst. Dann gibt es die RX Resource und jetzt gibt es noch die HTTP Resource. Die ist quasi wie die Resource, nur dass du nicht Loader und Parameter und so alles einzeln definieren musst, sondern du gibst dem einfach ein String und da drin kannst du auch Signals verwenden, so für Parameter und das war's. Und wenn da sich was ändert, dann lädt er das neu und gibt er halt, wie bei einer Resource auch, so ein Objekt zurück mit Loading, State und Error und bla. Nur es vereinfacht das Ganze halt, es ist halt ein Einzeiler jetzt. Das ist quasi so, glaube ich, das krass Neue. Dann kann man im Template jetzt Backticks verwenden für Strings, also man kann so wie man das vorher in JavaScript-Code auch machen konnte, kann man das jetzt in einem Angular-Template machen. Also ich eigentlich wusste, dass es nicht ging, aber jetzt geht's.
Finde ich ein sehr gutes Feature.
Ja, doch, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, könnte ich mir das auch sehr praktisch vorstellen, das stimmt, ja. Und was noch neu ist, man kann jetzt mit der RX-Resource, die ja ein Observable entgegennimmt, die hat ja vorher quasi sowas nicht Switchmap gemacht, die hat einfach den ersten Wert genommen und dann war vorbei. Jetzt kann man auch einen Stream offen lassen. Sowas, damit man das in Kombination wie zum Beispiel mit Firebase, da hatten wir vielleicht auch drüber gesprochen, kann man das jetzt verwenden, weil das jetzt, oder mit Streams allgemein, die mehrfach emittieren, das kann man jetzt machen. Und sie haben ein RFC eröffnet über genau diese Resource API. Allgemein, wie sie jetzt ist, was man daran ändern soll, möchte, kann, wie man damit umgehen möchte, wie man eventuell auch, weil das vielleicht gar nicht so klar ist, aber wie man auch Post-Requests damit absetzen möchte, weil aktuell ist das eigentlich nur dafür da, um Daten zu laden. Also jetzt HTTP-GET im klassischen Sinne, man kann ja auch mit Post Daten laden. Aber das Ding ist halt zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie Daten abschickst und die Seite verlässt und das ist noch gar nicht komplett am Server angekommen, bricht das halt einfach ab, das bleibt nicht offen. Das möchte man beim Post-Request ja gar nicht. Oder allgemein, wie man halt einen Post damit machen möchte, wenn man Daten mitschickt. Das kann man, also dafür ist das nicht gedacht gewesen. Und da fragen sie jetzt halt so ein bisschen, wie man das allgemein gestalten möchte. Ich denke, da können wir in Folge 20 mal, Angular 20 kommt ja auch schon wieder bald, drüber sprechen.
Ja, die Frage ist auch so ein bisschen noch, wie wird sich das am Ende auf die Architektur auswirken? Weil aktuell ist es halt nicht so einfach, das auch in Services zu verwenden. Und wie machst du das dann? Möchtest du dann deine Signals in die Services reingeben? Weiß ich nicht. Kann man auch mal diskutieren. Ja. Aber ich glaube, da ist noch viel offen. Aber ich finde es gut, dass sie da irgendwie dran rumarbeiten. Zu Posts, aber also zu so Datenänderungen ist aber in dem RFC nicht so viel drin, ne?
Ja, aber sie fragen halt auch so ein bisschen, glaube ich, wie man das damit halt machen könnte, weil viele verwenden es dafür schon mit so einem Trick. Aber eigentlich soll man das ja nicht. Da wird auch GitHub allgemein sehr viel diskutiert. Aber das soll ja nicht innerhalb der Folge sein. Dann noch, was auch sehr spannend ist in dem Umfeld, TypeScript hat, also Microsoft hat announced, dass sie auf Go setzen jetzt bei TypeScript, um den Code halt zu transpilieren und nicht wie das, was ich nicht wusste, aber interessant fand, TypeScript selbst, also TypeScript ist in TypeScript geschrieben, was aber bei Compilern oder Transpilern wohl eigentlich recht standardmäßig ist, weil man hat man immer den ersten Test quasi mitgeliefert, nämlich baut das eigene Projekt noch mit dem eigenen Compiler oder Transpiler. Deswegen ist das nicht so unüblich, dass man einen Transpiler oder Compiler in der eigenen Sprache schreibt. Fand ich spannend. Ich habe gefragt, wie wird Version 1 erzeugt? Aber egal.
Ja gut, das haben sie irgendwann mal gebaut, vielleicht auch noch in C. Ja.
Wir konnten das erste Mal erst übersetzen, als der Transpiler was übersetzen konnte. Ja. was versprechen Sie sich von Go? Vielleicht ganz kurz da drauf, um die Vorteile 10-mal schneller und jetzt nicht so Marketing 10-mal schneller transpilieren, sondern sie haben es mit VS Code, ich habe die anderen vergessen, mit recht vielen Sachen getestet. Es ist wirklich im Schnitt immer 10-mal schneller. Und der Vorteil ist, du brauchst halt nicht mehr NPM. Weil du Go halt als Binary anbieten kannst. Das kannst du quasi so auf den Rechner laden und kannst das ausführen.
Okay.
Das ist halt gerade für Pipelines ist das interessant, ist auf dem Rechner selbst nicht so, weil da hast du ja meistens auch NPM, weil du ja mit TypeScript arbeitest. Aber in Pipelines brauchst du dann nicht immer erst Node und NPM und musst du dann TypeScript installieren, sondern kannst halt das Binary direkt verwenden. Das ist halt auch nochmal einfach ein Geschwindigkeitsvorteil und ein Speicher- und Performance-Vorteil einfach. Es gibt eine super spannende Folge von The Native Web. Ich glaube, so heißt der YouTube-Kanal, falls du das kennst. Darüber, der erklärt das noch ausführlicher, warum Go und nicht Rust, weil viele denken ja bei Performance an Rust und so. Da gibt es eine spannende Folge zu, kann man sich anhören, verlinke ich vielleicht. Und ich hatte noch ein bisschen Kurzfeedback zu unseren letzten zwei Folgen gekriegt, HTMX und Onion Architecture. Bei der Onion Architecture fand ich lustig, da hat jemand einen Witz gesagt, warum verwendet man die Onion Architektur? Das ist immer, wenn du eine Pelle mehr abpellst von deiner Zwiebel, musst du noch mehr heulen. Fand ich schon sehr in vielen, fand ich schon passend, weil leider in vielen Momenten, wenn man sie halt falsch einsetzt gerade, fand ich sehr gut. Und ich hatte ganz oft das Feedback gekriegt, die meisten, die Frontends bauen die Frontends mit einem großen Backend dahinter und haben die Logik im Backend, da haben wir auch drüber gesprochen und sagen, deswegen ist es halt ein Overkill, die komplette Onion-Architektur im Frontend nochmal umzusetzen, weil eigentlich soll das Frontend ja klein, leichtgewichtig und austauschbar sein und man will nicht einzelne Teile aus dem Frontend austauschen. Sind wir darauf eingegangen? Weiß ich noch. Haben wir nach Feedback gefragt? Sehen viele halt so, dass sie sagen, wenn ich da jetzt auch noch 20 Abstraktionslayers ins Frontend packe, dann wird das Ding schon wieder so groß. Das will ich eigentlich gar nicht, weil eigentlich will ich da nur Server-Kommunikation und ein bisschen Template-Logik und so ein bisschen Validierung. Aber alles andere soll da gar nicht rein. Kann man drüber streiten. Ist aber mehrfach bei mir angekommen.
Muss man ja auch sagen, kommt ja auch auf den Anwendungsverlauf an, ne?
Ja, genau. Aber das hatte ich so als Feedback bekommen und hatten wir ja zum Teil auch quasi so gesagt. Ne? Waren wir ja nicht ganz von weg. Und dann spannend für HTMX. Wir haben uns ja wirklich gefragt, wo ist der Anwendungsfall? Oder ich hatte mich das zumindest gefragt so ein bisschen, habe immer wieder aufgeschmissen, wenn ich JavaScript-Logik brauche, warum nehme ich nicht JavaScript selbst oder ein groß in Anführungszeichen, React, Angular, sonst was, weil da ist dann alles drin und bei HTMX fehlt mir alles. Es gibt auf heise.de einen spannenden Artikel dazu, der wurde mir geschickt, wo das auch so ein bisschen auseinandergepflückt wird und scheinbar die HTMX-Community dann diesen Beitrag auseinanderpflückt. Sind wohl sehr toll, diese Anhänger. Und das andere, was ich aber wiederum jetzt wieder spannend fand, man hat mir das gesagt, so in Kombination mit Micro-Frontends könnte das doch ganz spannend sein. Wenn ich quasi viele Microservices habe, die aber ihr eigenes Frontend mitbringen. Ob das jetzt Server gerendert ist oder ein Angular-Teil ist, sei mal dahingestellt. Oder halt ein anderes, muss ja nicht immer Angular sein. Aber dann kann man halt das mit HTMX zusammensetzen, weil man dann quasi die einzelnen Elemente ja, dynamisch da reinladen kann in das eine Frontend. Fand ich auch einen spannenden Ansatz irgendwie. Weil sonst macht man das ja mit iFrames oder so ein Geraffel immer mal wieder. Oder mit, ja, mit Web Components kann man es ja auch machen. Aber ja, fand ich ein sehr cooles Feedback, muss ich sagen.
Die Frage, ja, finde ich auch gut. Finde ich auch interessant an dem Aspekt. Die Frage ist halt, ob man dann nicht Server-Side-Includes machen würde.
Ja, das ist, ich wollte es nicht diskutieren, aber es ist auch wieder ein guter Einwand, ja. Aber fand ich spannend.
Ja, okay, mal gucken. Ich bin mal gespannt. Ich wollte jetzt bald den LinkedIn-Post machen dazu, ob wir dann auch von der XHTML-Community auseinandergepflückt werden.
Bitte, bitte, schreib nicht so viel Schlimmes. Schreib das ganz freundlich.
Das ist jetzt, was passiert.
Möchten wir keine Feinde machen hier im Netz. Sonst müssen wir einen neuen Podcast machen mit anderen, mit Synonymen.
Nein, nein, dann müssen wir einen Podcast machen über XHTML, der sich nur um XHTML
dreht. Wie toll das ist.
So ein Ding ist das.
Okay. Aber ja, jetzt haben wir schon recht viele News, recht lange. Aber ich fand sie alle irgendwie erwähnenswert, aber ja, ob man für alles eine eigene Folge braucht, weiß ich halt auch nicht. Vor allem gibt es das halt schon x-mal behandelt. Aber ja, jetzt Nostalgie-Ecke. Ich habe tatsächlich mich sehr lange hingesetzt und nochmal überlegt und habe vor allem einen Editor oder eine IDE von damals gesucht, die ich immer verwendet habe. So ganz am Anfang, ich habe es leider nicht mehr gefunden. Aber ja, was war so...
Wie heißt denn die IDE?
Ja, das weiß ich ja nicht. Das hatte so ein blaues Logo. Das war so ein PHP-Teil oder HTML-Teil. Ich bin mir selbst da nicht mal mehr sicher. Aber was waren denn deine ersten Berührpunkte quasi mit dem Web? Weißt du das noch?
Ja, das weiß ich noch. Das ist, also ich habe da auch wunderbar in diesem... also, meine ersten Berührpunkte waren vor allem mit PHP. Ich glaube, das geht fast allen so, oder? Ich habe ja auch dann zeitweise schon in dem Bereich gearbeitet und habe quasi so Webseiten gebaut. Auch mit, zum Beispiel mit Templates von Joomla und so. Das war richtig toll.
Joomla, also so ein Content-Management-Framework, für die, die es nicht kennen.
Ja, genau, ja. Und wunderbar noch so mit Dreamweaver und Tabellenlayouts, das war richtig toll. Also im Nachhinein muss man sagen, das war eigentlich richtig scheiße, aber gut, das ist jetzt ein altes Thema. Dann fängst du halt da wunderbar an, die Sachen so zu designen mit deinem Dreamweaver, wo du dann auch einzelne, also ich weiß nicht, Dreamweaver ist so ein Tool, da konntest
von
du
Adobe,
quasi...
Oder?
Von Adobe, genau.
Da kannst du
HTML reinschmeißen. Und dann kannst du das in der Oberfläche quasi baute, rendert dir das und dann kannst du das da so versuchen zu verschieben und so. Super Kacke.
So eine Mischung aus WYSIWYG und aber richtigen Code-Editor, ne?
Ja, genau, kannst du auch richtig coden. Aber der, also zum Beispiel beim Table-Layout hat er dann wirklich auch die Pixelbreite und dann schiebst du das größer und dann macht er, sagt er halt, die Tabelle muss jetzt 335 Pixel breit sein und so. Ja.
Das war der, super. Okay, war Table-Layout, da muss ich direkt einschalten. Also. Das war ja damals. Ey, das war doch damals das Ding. Mein Einstieg ist ähnlich. Wir hatten so auch so eine Klickenseite mit PHP oder auch so ein Gaming-Clan. Das war schon peinlich, aber damals hatte man sowas und diese Webseiten mussten ja irgendwie erstellt werden. Da gab es ja auch CMS-eigene nur für Gaming-Clans. Und damals war das ja auch alles so grafiklastig. Du hast das ja wirklich in Photoshop oder sonst wo gemalt. Dann hast du es ja in so kleine Stücke geschnitten und die hast du dann mit Tabellen im Hintergrund zusammengesetzt, weil sowas wie Flex, Grid, das gab es ja alles gar nicht. Du hast ja wirklich Tabellen in Tabellen in Tabellen in Tabellen, hast die Rahmendicke auf 0 gestellt, hast den Rahmen ausgeblendet und hast dann mit so feste Breite, so 800 Pixel war ja so viel größer, war der Monitor ja auch gar nicht. Oder war das 640 mal 480 oder was war die Standardauflösung damals? War das so klein?
800 mal 600.
Oder 800 mal 600. Auf jeden Fall hat man ja irgendwie fest danach designt. So, hoffentlich hat keiner das Browserfenster verschoben. Handys gab es ja noch nicht, die sowas anzeigen konnten. Da hatte man feste Breiten einfach, ne?
Ich kann mich noch daran erinnern, dass die meisten Seiten, die ich gebaut habe, auch so einen riesigen Bildhintergrund hatten. Jeder hatte so ein Bild als Hintergrund und dann in der Mitte war irgendwie das Fenster. So. Und dann konnte man halt so ein bisschen steuern, wie groß das sein sollte, weil man einfach das Bild maximal dahinter gepackt hat und dann haben wir so einen ganz kleinen Content in der Mitte gehabt, damit das irgendwie passt. Und wenn jemand einen größeren Bildschirm hatte, dann ist das Bild halt kleiner gewesen. Das ging halt noch, aber...
Das sah halt scheiße aus. Das war auch alles linkszentriert, ne? So Mittelzentrierung war gar nicht so einfach damals.
Ja.
Das war halt einfach alles links am Rand.
Da war auch CSS halt auch noch wirklich nicht so gut. Das muss man einfach sagen.
Wann gab es denn CSS? Ich frage mich gerade, ob ich es in den ersten Versionen überhaupt verwendet habe. Ich kann mich noch erinnern, dass ich sehr viel dieses Font-Dinge an Spawn, an so Spawn-Elemente, Spawn. Dass man das da wirklich noch dran geschrieben hat, so als einzelnes Attribut, als HTML-Attribut. Font-Size oder Font-Color. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, aber das konnte man da dran schreiben.
Ja, das
gibt es
ja auch noch. Ja, das gibt es auch heute noch.
Ja, ja, aber vielleicht ja keiner mehr. Ich glaube, das kriegst du auch angemarkert, wenn du das machst. Ja, ich glaube, das kriegst du sogar als Code
zwar immer. Ich weiß, also früher gab es ja auch zum Gefühl nur Span und Div. Man hat einfach alles mit Span und Div gemacht, außer man hat eine Tabelle gemacht.
Man hat einfach alles mit Tabellen gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich überhaupt mal was anderes verwendet habe, außer diese Tabellen. Und du musst es ja richtig so planen, schon wie du die Bilder schneidest, damit sie in diesen Tabellenlayout am Ende reinkriegst. Und dann immer hier immer so ein Pixel hohe Grafiken und dann die auf endlos auf X oder endlos auf Y, damit das mitskaliert. Oder diese Hover-Effekte, diese Glas-Buttons waren ja ganz modern. Und da musste man ja so zwei Bilder haben. Und wenn du gehovert hast, wird das Bild ausgetauscht. Dann hat es manchmal lange geladen, wenn du Pech hattest. Das war doch alles, das war richtig wild.
Das war richtig toll. Die Frage ist ja, ob du auch bei dem nächsten Like mitgemacht hast. Was war denn das nächste Layout, was du genutzt hast?
Oh, als man dann diese Tabellen so verhasst waren.
Ja.
Ich habe es mir ja tatsächlich sogar aufgeschrieben. Ich glaube, Float kam als nächstes, oder?
Ja, das kann man als nächstes sehen. Das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Float Left.
Float Left. Wo man dann alles als Float Left deklariert hat, um dann so seine Sachen zu machen.
Und dann Float Clear und ich weiß nie, wann man irgendwie wo was hinschreiben musste. Das war so ein richtiges Trial and Error. Aber?
Ja, vor allem, es hat auch meistens nicht funktioniert. Oder?
Genau, aber zu der Zeit, da wurden auch diese Grafiken schon ein bisschen weniger. Da hat man schon gemerkt, halt alles mit PNGs oder JPGs zu schicken, ist halt auch ein bisschen drüber. Weil damals war es ja echt alles kunterbunt und animiert und hat geblinkt und sonst was.
Ich verstehe auch gar nicht, wie man auf die Idee gekommen ist. Das Internet war super lahm. Lass uns mal einen riesigen Hintergrundbild überall hinklatschen, damit es noch langsamer lädt.
Komisch, ne? Da hat man ja GIF-Dateien genommen, weil die so schön klein waren. Man hatte halt einfach nur, was hatte man in den ersten, in so 16 Farben oder 256? Man hatte ja
16 Farben, ja.
Super wenige. Aber dafür waren die halt super klein. Und man hat hier noch animiert. Da hast du überall so Figürchen gehabt, so quasi so Word-Arts, die dann gewunken haben oder sonst was. Oder so Lauftexte und Blinkings.
Das ist wichtig. Die Webseite musste maximal viel blinken.
Da gab es ein eigenes HTML-Element für. Kanntest du das? Oder kennst du es noch?
Für GIFs?
Nee, für Lauftexte.
Nee, gibt es?
Marquis oder so? Das ist wahrscheinlich Französisch.
Okay, habe ich noch
nicht gesehen. HTML, Marquis. Es gibt scheinbar noch deprecated. No longer recommended. Das war ein Lauftext. Wobei
ich mich auch.
Da konntest du einfach Text reinschreiben. Es funktioniert auf developer.mozilla.org. Es funktioniert noch.
Okay, nice. Was man aber auch sagen muss, wenn wir gerade hier so beim Browser-Thema sind, es war natürlich schon früher so, dass grundsätzlich gefühlt jeder Browser irgendwie anders funktionierte. Und man es in allen Browsern immer testen musste. Und gerade Internet Explorer als auch Firefox, als auch Chrome das komplett anders interpretiert haben.
Chrome gab es damals noch gar nicht, als ich angefangen habe. Es gab noch Netscape.
Okay,
hat sich noch an Netscape? Her, ja. Der sah ja cool aus. Das ist ja eh der Urvater der ganzen Dinger.
Da bin ich raus.
Aber der hat immer noch mal wie so einen Hype gekriegt. Weil der fand ich, der sah sehr schick aus. Der hat sich, glaube ich, sehr früh an diesem Layout von dem Mac-Betriebssystem. Was hieß ja, hieß es damals schon OS X? Ich weiß gar nicht. macOS? Jetzt heißt es ja eigentlich macOS, ne? Auf jeden Fall, das hat sich so ein bisschen an diesem grauen Design da orientiert, so wie auch die ersten iPods, die ein Display hatten.
Mhm.
Und
hab ich nie gesehen.
Die haben wir alle unterschiedlich funktioniert, die Browser. Aber so richtig.
Ja. Also richtig krass auch. Also es war auch einfach unterschiedlich komplett. Bei dem einen ging das eine, bei dem anderen ging das andere und dann musstest du halt wirklich, und es gab ja auch jetzt noch nicht so Unterscheidungen, dass du dann irgendwie gucken kannst, so diese X-Tags, die es ja heute gibt, damit du zum Beispiel das nur auf Chrome machen kannst. Das gab es natürlich auch damals auch noch nicht so sehr.
Und, ja, riesige Polyfill-Dateien, super viel hat man. Ich meine, so ein Reset-CSS hat man ja immer noch. Aber damals war das Ding gigantisch und das konntest du dann, da gab es dann so komische Tricks, um dann halt im Internet Explorer 7 das einzubinden, aber im 8er nicht, sondern im 8er ein anderes und im 9er wieder ein anderes, weil das ja selbst die Internet Explorer untereinander nicht wussten, wie es funktionieren sollte.
Ja, man kann sehr froh sein, dass es das heutzutage nicht mehr so ist. Ne?
Ja, das stimmt. Was, also, okay, du hast gerade schon Joomla als dein erstes Framework so ein bisschen?
Joomla, ja. Joomla? Nicht als Framework, das ist ja ein PHP-Framework. Ein PHP-Framework. Ja. Aber das ist da natürlich so eine Content-Management-Seite. CMS schlussendlich, ja.
Oder eigentlich nur ein System, ne? So ein richtiges Framework war es ja nicht. Man konnte das aber mit Modulen, oder man kann das gibt es ja immer noch. Man kann es ja mit Modulen erweitern, dann kann man so eigene PHP-Module für schreiben.
Ja, aber ich bin dann irgendwann auch auf WordPress gewechselt.
Oh.
Und da habe ich dann auch sehr viel gemacht, aber ja. Die Frage ist halt, ob man das wirklich will. Das ist
ich habe
halt
meine eigenen Frameworks geschrieben für so Content. Also eigene CMS. Ich möchte das nicht Framework nennen. Eigene CMS-Dinger. Ich dachte schon als glaube ich, als kleines Kind, dass ich alles besser kann. Scheiße. Oh, sorry. War natürlich eine dumme Idee, aber.
Aber hast du auch mit PHP angefangen?
Ich habe mit PHP angefangen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit PHP oder mit dem Epic Game Maker, aber das war wirklich so mein Einstieg in die Programmierung, weil beim Epic Game Maker, da kann man ja auch so Programmierstrukturen klicken. Weiß nicht, ob man das kennt, da hat man diese, ja, die RPGs mitgemacht, das sah so ein bisschen aus wie diese Pokémon-Spiele auf dem Gameboy oder grundsätzlich wie fast alle Gameboy-Spiele sah das aus. Und da konnte man sich das mit so einem Tool die Karten zusammenklicken oder zusammenpinseln, hatte so einzelne Elemente. Und was mich da immer interessiert hat, wir haben halt immer die Standardsachen ausgetauscht. Ich habe das nicht alleine gemacht. Aber das Menü, das Standardmenü fand man nicht so toll. Dann hat man so ein eigenes Menü versucht zu bauen. Und das hat man halt, da gab es, ich habe gesehen, später konnte man auch richtig programmieren mit Text, aber das gab es dann nicht. Dann hat dann wirklich so ein If da reingeklickt und dann hatte man halt ein If und ein Else. Und da konnte man da drin eine Loop machen und da konnte man Variablen setzen. Das musste man alles so mit so, es gab 20, 30 Bausteine und die konnte man da reinziehen. Und damit habe ich dann so verrückte Sachen gemacht. Aber ich weiß nicht, was zuerst da war, das PHP oder das. Aber ja, PHP hat sich dann als Studijob halt durchgezogen. Da habe ich dann hinterher halt, ich würde mal sagen, richtig professionell. Auch wenn man es bei PHP sich schwer vorstellen kann, aber es geht auch damit professionell zu arbeiten. Haben wir dann mit.
Geht auch professionell.
Da habe ich auch direkt mit so einem Framework gearbeitet, was man. Das Zend, ich glaube Zend Framework. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das war ein ziemlich großes, sehr komplexes Ding. Ich möchte es nicht mit Spring Boot vergleichen, aber so. Also, wenn wahrscheinlich auch eher mit Spring, weil es gab auch sehr viele Konfigurationsdateien, so XMLs, die man anlegen musste, meine ich. Aber das hatte auch sowas. Ich glaube Zend Framework hieß es. Ja, damit habe ich auch angefangen, allerdings.
Okay.
Und, ja, im Frontend-Design, jetzt PHP ist ja eher so Backend-lastig. Ich meine, klar, damit hat man seine Frontends generiert, aber die konnten einfach grundsätzlich nicht so viel.
Nee, da war ja natürlich der Standard Bootstrap. Das hat sich ja von Anfang an durchgesetzt.
Twitter Bootstrap mit jQuery.
Aber man musste ja auch ehrlich sein, man hatte ja damals auch nicht so viel Layouting. Und dann hat halt Bootstrap einfach auch viel mitgebracht, damit man dann auch von diesem Tabellen-Layout wegkam. Weil dann hatte man Divs und dann hatte halt
Bootstrap so eine interne Struktur. Man hatte dieses 12-spaltige Super-Grid-Layout.
Ja, das meine ich. Aber das wird ja mit Divs gemacht. Das konnte man ja mit Divs machen.
Das stimmt, aber da liegen ja bestimmt schon, wie viele Jahre dazwischen? 5? 6?
Wovon? Zwischen Tabellen.
Also das musste erstmal richtig CSS erfunden werden, da musste er im CSS diese Magie da erfunden werden, dass es überhaupt das funktioniert hat.
Aber man muss ja sagen, die haben das am Anfang ja auch mit fixen Größen gemacht. Ja? Also.
War das so? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, es gab immer 12 Spalten, die gibt es immer noch, weil 12 so schön teilbar ist. Du kannst es halt halbieren, du kannst es vierteln, du kannst es dritteln und wechseln.
Ja, die haben das halt eine lange Zeit auch einfach mit jQuery dann berechnet, oder? Das die haben das halt geguckt, wie breit ist der Bildschirm.
jQuery war auch sehr, sehr, sehr lange Pflicht dafür, ne? Du konntest es erst super spät ausmachen.
Ja gut, jQuery war halt gefühlt für alles super lange Pflicht, oder?
Du hast es auch immer verwendet. Das ist ja auch so das Ding gewesen, du wolltest quasi ein HTML-Element mit JavaScript selektieren. Zack, jQuery rein. Oder zu faul war es, den Document-Selector selbst zu schreiben. Da konntest du dieses Dollar-Klammer auf und dann konntest du ja alles reinschreiben. Das hat irgendwie magisch funktioniert. Das war schon gut.
Ja, aber am Anfang ging es ja auch nicht mit dem Query-Selector.
Überhaupt nicht. Und es gab super viele Module. Oder das heißt, es gab, ich weiß nicht. Es gab so UI-Module dafür, ne? Da kannst du so ein Modal öffnen, bevor das alles nativ ging. Aber ich glaube, jQuery es gibt es immer noch, aber vieles davon.
Ich bin gerade auf die Seite gegangen, die sieht immer noch aus wie damals.
Okay.
Die hat sich nicht verändert.
Gibt es noch jQuery Mobile? Das gab es auch recht lange. Das sieht echt noch so aus wie damals. Ja, oben sind die.
Ja.
jQuery UI, jQuery Mobile, Sizzle und JQ Unit. Das kenne ich tatsächlich gar nicht. Also es scheint auch noch zu verwendet zu werden. Guck mal, da oben steht noch jQuery 4.0 is coming.
Ja, 4.0 ist jetzt gerade in der Beta vor 8 Monaten. Aber der letzte Stable Release war vor 18 Monaten. Und die machen jetzt nochmal neue Version 4.
Scheinbar gibt's das noch, ja. Spannend. Write less, do more. Ja, dafür lädt man sich erstmal 6 MB in den Browser.
Tja,
aber es war damals der Standard, ne? Vor allem, es steht ja auch hier noch sogar Cross-Browser. Das war ja damals auch wichtig. Es hat einfach in allen Browsern funktioniert.
Das stimmt, ja. Ja, man muss ja auch einfach sagen, die haben halt wirklich auch einen großen Teil der Sachen, die man brauchte, halt mitgebracht. Weil am Anfang konnte man ja gefühlt gar nicht selektieren von Elementen. Das heißt, man musste immer jQuery verwenden, um irgendwie ein HTML-Element zu bekommen. Oder wenn du irgendwie ein bisschen Dynamik haben wolltest, wie, weiß ich nicht, da passiert was, dann tausche ich eine CSS-Klasse aus.
Oder so. Show and Hide, ne? Irgendwas ein- und ausblenden.
Ja, das ging einfach nicht anders. Das ging nicht anders. Weil nicht die so Browser
simpel.
Nicht.
Das war ja wirklich simpel. Das war, es ist wirklich gut gemacht. Mittlerweile ist es halt so ein bisschen obsolet an vielen Stellen, aber man konnte viele Dinge super einfach und super schnell damit machen.
Ja.
Und auch gut. Ajax-Calls, ich nehme mich noch, also das die per Hand abzusetzen, war ja damals schon eine Hölle, deswegen hat Angular auch den HTTP-Client erfunden, unter anderem. Aber das ging damit recht simpel.
Ja. Ja gut, heutzutage geht das natürlich ein bisschen einfacher, aber.
Ja, und so ein if ist ja jetzt bei Angular mit drin. Sag mal Angular, das ist bei allen mit drin. Das ist nicht Angular-spezifisch. Aber ja, Bootstrap habe ich auch, jQuery, und dann kam AngularJS irgendwann, da ging es los. Dann gab es Angular 2, was ja ganz anders war.
Was war denn, bevor du da jetzt weitermachst, was war denn deine nächste Programmiersprache nach PHP?
Ja, ich glaube, wenn wir jetzt aus PHP rausgehen, dann sind wir schon bei mir. Ich habe in der Schule im Informatikunterricht ein ganz wenig Ball und Delphi gelernt und Java, aber ich glaube, mein Informatiklehrer wird diese Folge eh nicht hören, dann kann ich es auch sagen, aber der war halt nicht so. Er war halt Mathelehrer.
Ich möchte ihm da nichts vorwerfen. Erstmal Hate von deinem Lehrer.
Nein, ich möchte ihm nichts vorwerfen. Er war Mathelehrer, Mathe und Physik. Und er hat halt Informatik bekommen. Aber da haben wir halt so ein bisschen grundlegendes BlueJay hieß es. Da konnte man quasi Java-Klassen in so einer, Oberfläche quasi, konnte man die Klassen da instanzieren und hat man die gesehen, wirklich wie sie da waren und welche Eigenschaften die gerade haben. Also wie so ein Debugger-Live irgendwie. Ja, da haben wir nicht so viel gemacht, aber dann, ja, an der Uni, ich habe zuerst Java gelernt, dann habe ich Assembler gelernt, dann habe ich, glaube ich, C gelernt und C++. Ich glaube, so das Grundlegende, da habe ich alles durchgehabt.
Das Typische, was eigentlich gefühlt jeder lernt, hast du nicht. Access.
Nee, das kann ich tatsächlich immer noch nicht.
Da muss ich sagen, das war. Also Excel und Access war so das, was so richtig krass auf der auf der kaufmännischen Schule war. Ich habe ja da quasi, bevor ich Studiengang wir nochmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht quasi, also rein schulisch. Und da war so richtig Access-Programmierung angesagt. So richtig schön mit deinen Excel-Mappen irgendwelche Dinge programmieren oder auch irgendwelche Funktionen verwenden und damit Access vielleicht noch Dinge programmieren.
Im Basic.
Im Basic, ja.
Das ist doch gut, das beschert uns immer noch Aufträge als Firma. Immer noch. Diese Dinge abzulösen, die gibt es immer noch. Die gibt es noch.
Aber das war so der Standard. Dann guckst du dir das an, machst du irgendwelche deine Funktionen und so rein und dann kannst du da auch auf die Zellen und so zugreifen.
Das Gute ist
ja
da,
ja, muss man ausprobieren. Das Gute ist halt da, du hast halt einen guten Anwendungsfall, weil du arbeitest mit den Zahlen, die quasi in diesen Blättern drin stehen und dann drückst du auf Berechnen und dann hast du halt eine Zahl in einem anderen Feld oder so. Das kannst du halt gut greifen. Das ist halt nicht so wie, ich habe hier einen Server und dann schicke ich da was hin und dann kommt was zurück, sondern das
hatte ich aber Java tatsächlich auch nie, ne? Ich habe da gelernt, so, ich sage, Fat-Clients damit zu programmieren, aber ich habe schon die Java-internen Mittel dafür Oberflächengestaltung genutzt.
Alter.
Und Assembler hat man gar keine Oberfläche, weil nur Textausgabe.
Ja, deswegen, aber manchmal ist es halt auch gut, wenn man so ein bisschen so einen Anwendungsfall hat, war.
Das stimmt. Ich habe mich halt immer aufgeregt, wir durften mal Java ganz am Anfang auch, wir hatten keine IDE oder so, wir haben halt einen Texteditor genommen und wir mussten das über die Command-Line kompilieren oder linken. Also wenn du mehrere Dateien verwendet hast. Muss man das bei Java? Doch, ich glaube, bei Java musste man das. Später bei C musste man die auf jeden Fall linken. Und dann irgendwann so seine eigenen Make-Files schreiben. Es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich dann halt sowas wie Eclipse verwenden durfte oder NetBeans.
Das sind auch für mich so zwei Technologien des letzten Jahrhunderts, wa? Ja. Also gerade NetBeans als auch Angular. Ach, halt auch Angular. Quatsch. Als auch Eclipse. Angular ist die Technologie des letzten Jahrhunderts. Nein, also gerade Eclipse. Also weiß ich nicht. Also ich weiß, das nutzen noch viele und es gibt super viele Leute, die sagen, boah, geiles Ding. Aber man muss einfach sagen,
Eclipse ist ja, es hat ja die Eigenart, es ist ja auch
nicht so schön,
ein Framework in sich, ne?
Ja,
das ist also ja nicht nur eine IDE, sondern auch ein Framework und dann kann man mit Eclipse auch Eclipse programmieren und kann damit Oberflächen bauen.
Ja, das ist auch alles okay, solange ich es nicht machen muss.
Ja, ja, ich möchte das auch nicht mehr machen. NetBeans hatte ich aber damals auch beim PHP programmieren, glaube ich. Ich hatte auch, damals kam doch irgendwann Sublime raus. Das war doch so der richtige Trend, so als erster Editor, der so ein bisschen Multicursor und sowas konnte. Das war doch so ganz magisch.
Habe ich nie am Schirm.
Auch nicht. Hab
ich nie genutzt.
Hast du mal Frontpage genutzt von Microsoft?
Nee.
Damit kann man
Homepages zusammenklicken. Ich glaube, du bist einfach auf einer anderen, also zu einer anderen Zeit hast du das gemacht.
So viel älter bin ich jetzt auch nicht, Kevin. Bisschen.
Das sagst du jetzt.
Also die Anfangsjahre sind halt auch krass, ne, was alles so passiert ist.
Ja, gut, ich muss auch sagen, das entwickelt sich auch schnell, wa?
Also. Sehr schnell entwickelt, ja. Das stimmt.
Wenn man jetzt sieht, weiß ich nicht, vor 20 Jahren wurde eigentlich erst ein Handy quasi erfunden, also schon ein bisschen früher, aber. Und mittlerweile sind wir eigentlich am Ende des Handy-Lebenszyklus angekommen. Gibt nicht mehr viele Sachen, die irgendwie neu sind. Da muss man mal überlegen, wie schnell sich das dreht. Und jetzt, weiß ich nicht, muss man mal gucken. Aber klar, also auch weiß ich nicht, wenn ich mir damals angucke, was habe ich in Spring Boot gemacht oder in Spring von, ich schreibe überall Configs vor 8 Jahren und jetzt kannst du das magischerweise einfach auf Start drücken und das Ding fährt komplett alleine hoch. Ist halt ein bisschen was anderes. Ne?
Ich finde ja auch immer noch, dass wenn ich von solchen Sachen spreche, ich habe ja mein erster Rechner war ja mit Windows 95. Das ist ja auch für so, wenn ich bei mir auf der Arbeit mit ein paar Leuten spreche, die noch ein bisschen älter sind, die reden dann von ihrem Commodore und sonst was. Aber ich habe ja mit einer Maus angefangen. Vor mir gab es ja, ich kannte das ja gar nicht anders. Ich habe eine Maus gehabt, ich habe eine Tastatur gehabt, ich hab einen Bildschirm mit einer grafischen Oberfläche gehabt. Damit bin ich ja groß geworden. Also das ist ja auch noch weit vom Anfang entfernt fast. Ne?
Ja. Und die Kids heute, die haben ja eigentlich, warum brauchst du heute noch einen normalen Computer?
Ja, die kennen sich damit ja auch weniger aus, habe ich so das Gefühl. Stehen auch vorm Fernseher und drücken da mit den Fingern drauf und hoffen, dass sich was bewegt.
Touchscreen am Fernseher ist wichtig, hallo.
Ja. Ja, aber es war ja Spannender Rückblick. Ich habe alles auf meiner Liste, was ich mir aufgeschrieben habe, eigentlich schon gesprochen, außer dass ich damals auch ganz viele PHP-Gästebücher selbst gebaut habe. Damals war das so ein Ding, auf Homepages gab es immer Gästebücher. War das Web 2.0? Ja, ne? Wo so das erste Mal, es gab Foren plötzlich und Gästebücher. Man konnte so Kommentare da lassen. Man konnte was eingeben, das ging ja vorher gar nicht.
Das stimmt, ja. Ja gut, irgendwann kam ja auch HTML5. Da hast du angemerkt, es geht auch langsam voran. Und weiß ich nicht, wenn man jetzt auf die letzten 10 Jahre guckt, wenn du jetzt Angular siehst oder auch Spring, das hat sich halt schon weiterentwickelt alles. Das ist schon um einiges besser geworden.
Ja.
Kann man sagen.
Ja, und auch komplexer, ne? Ich möchte nicht sagen, dass auch alles besser ist. Ne? Ich habe eher das Gefühl, ich finde immer mehr Sachen, die nicht funktionieren auf irgendeine Art und Weise, weil es halt so komplex ist.
Das stimmt, ja.
Ja, aber spannender Einblick.
Zeit für dich, Access zu lernen. Nein.
Ich glaube, das lasse ich.
Okay.
Ich habe auf YouTube gesehen, es gibt Excel-Weltmeisterschaften.
Ja, kann ich dir empfehlen. Kannst du mal reingucken.
Das ist sehr witzig. Ich habe nur so ein paar Clips gesehen, dann müssen die so ganz schnell bestimmte Zeilen löschen und da gibt es ja alles Shortcuts für und das sind die ja richtig schnell mit.
Es gibt auch Excel-Weltmeisterschaften in Form von, es gibt quasi ein Datenblatt und die müssen quasi maximal viele komplexe Formeln und so da reinballern, bis sie dann am Ende quasi das Ergebnis haben und müssen maximal komplexe Dinge berechnen und so. Kann ich auch empfehlen. Das ist ziemlich krass.
Man kann schon verrückte Sachen damit machen. Ich habe gesehen, es gibt eine Library, da kannst du Google Drive Excel, wie heißt denn das, Sheets, glaube ich, ne? Google Drive Sheets, als Datenbank verwenden.
Klingt super. Was ich schon immer mache.
Gute Idee, oder? Du kannst sogar Joins dann schreiben, meine ich, gesehen zu haben.
Geil.
Ja, also ja. Warum nicht? Warum nicht? Wenn es möglich ist, warum nicht?
Bitte probier das in deinem Projekt aus und berichte mir.
Ja, ich werde diese schöne Onion-Architektur nutzen und die Datenbankschicht ersetzen durch ein Excel.
Ja, das finde ich gut. Mach das mal bitte.
Das ist so ein passendes Ende für die Folge.
Finde ich gut.
Das könnte auch die letzte Folge jemals sein von uns.
Ja,
hat
es uns
keiner mehr wieder gesehen.
André wird von der XHTML-Mafia niedergestreckt.
Ja, oder weil ich eine Excel-Datenbank gebaut habe.
Oder das, kann man lösen.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Für alle, die es geschafft haben, sich hier, ich sehe schon 37 Minuten, die sich diese 37 Minuten angetan haben und hoffentlich ein wenig lachen konnten, ein wenig auch in Erinnerung schwelgen konnten, wenn sie da auch schon so früh mit angefangen haben oder sich von Oma und Opa vom Krieg was erzählen lassen haben jetzt, was ja auch spannend sein kann. Und wir sprechen uns in 2 Wochen wieder mit einem wahrscheinlich etwas ernsteren Thema und ja, mit ein paar mehr wertvolleren Inhalten. Oder mit Inhalten, die man auch aktuell noch anwenden könnte. Sagen wir mal so.
Jetzt seid ihr gleich mal jQuery, hallo.
Alles klar.
Ja, nee, ich wünsche dir was.
Kevin, mach's gut und alle draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.